Ja, Gottes Wort ist wirklich vollkommen. Gottes Wort ist fehlerfrei, irrtumslos, unfehlbar. Und es ist so schade, wenn heutzutage in vielen evangelikalen Kreisen diese Dinge immer mehr verloren gehen. Ich habe jetzt erst gerade einen Artikel gelesen über die FTA Gießen, eine theologische Anstalt, die auch in die Richtung geht jetzt, dass sie die Inspiration des Wortes Gottes, die wörtliche Auslegung nicht mehr vertreten und die sogenannte Wissenschaft jetzt zur Autorität erheben. Aber das wollen wir alles nicht tun. Wir vertrauen dem Wort. Wir glauben das, was Hebräer 4, Vers 12 sagt, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Wir glauben das, was 2. Timotheus 3, 16 sagt, dass das Wort Gottes inspiriert ist, das war Schweizerdeutsch, inspiriert ist und von Gott eingehaucht, heißt es da, und vieles mehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Wort Gottes auch verkündigt wird in der Gemeinde, dass das der Hauptpunkt, der Schwerpunkt ist eines Gottesdienstes, die Verkündigung des Wortes Gottes. Ich lese gerade ein Buch, das heißt The Truth War, der Wahrheitskrieg oder der Krieg um die Wahrheit, ist leider in Deutsch nicht erhältlich. Und immer mehr sehen wir das Verschwinden der Wahrheit und vor allem auch das Verschwinden des Verständnisses über das Evangelium. Was ist das Evangelium? Wir kommen heute zu einem weiteren Abschnitt im 1. Johannesbrief. Um genau genommen zu sein, eigentlich nur ein Vers, der Vers 29. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich einfach noch mal ein bisschen wiederholen, hier hineinnehmen in diesen Brief, wie Johannes uns das Evangelium präsentiert. Das wahre Evangelium, das ein für alle Mal überlieferte Evangelium. Wir sind immer noch dabei, uns Gedanken zu machen zum Evangelium im 1. Johannesbrief. Weil die Absicht des gesamten Briefes ist immer noch zu prüfen, ob wir wahrhaftig wiedergeboren sind oder nicht. Mit anderen Worten, ob wir Heuchler sind oder echte Christen. Ich denke, es gibt kaum eine wichtigere Frage für uns. Es gibt kaum eine beängstigendere Frage, als die zu fragen, bin ich wirklich dabei? Bin ich wahrhaftig wiedergeboren oder mache ich mir nur etwas vor? Betrüge ich mich selbst? Und das ist eines der Hauptziele des 1. Johannesbriefes und deshalb werde ich das auch wahrscheinlich in jeder meiner Botschaften immer wieder betonen, weil das die Absicht des Briefes ist. Lasst uns nun sehen, wie Johannes das Evangelium präsentiert. In Kapitel 1, Vers 1 heißt es, und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln geöffnet vor euch, weil wir werden jetzt eine kleine Chat-Tour machen hier durch den Johannesbrief. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das Wort des Lebens ist die Botschaft, die Sie von Anfang an, die Empfänger, die Sie von Anfang an gehört haben. Es ist das Evangelium. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, das durch die Apostel ein für alle Mal überliefert wurde. Es ändert sich nie. Es gibt kein neues Evangelium. Es gibt kein modernes, angepasstes, der Kultur angepasstes Evangelium. Nein, es gibt nur eins. Dieses hier, was uns von Anfang an überliefert wurde. Weiter heißt es in diesem Vers, in Vers 2, und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Das Wort für geoffenbart bedeutet hier manifestiert, öffentlich realisierbar, greifbar eigentlich. Es geht hier darum, dass Jesus Christus eine echte, historische Person war. Und deshalb spreche ich auch gerne vom historischen Christentum. Diese Botschaft über den wahren Jesus Christus und die wahre Botschaft, heißt es hier in Vers 3, verkündigen wir auch euch. Und das sind die Empfänger, vorwiegend die Gemeinden in Kleinasien, die bedroht waren durch die Irrlehre der Gnosis. Verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, heißt es hier, und damit unsere Freude vollkommen sei. Die Annahme und der Gehorsam gegenüber dieser Botschaft des Evangeliums führt zu wahrer Gemeinschaft und wahrer Freude. Das haben wir gesehen. Echte Gemeinschaft findet nicht im gemeinsamen Kaffeetrinken statt, sondern unter der Wahrheit des Wortes Gottes. Wir haben nur Einheit in der Wahrheit des Wortes Gottes. Wir halten also fest, dass Christentum, das wahre historische Christentum, ist im Wesen, im Kern eine Lehre, die zuerst mal verstanden werden muss. Es geht hier nicht um Gefühle und Erfahrungen, es geht darum, erst mal etwas zu verstehen. Und diese Botschaft wird verkündigt. Und wer diese Botschaft annimmt und umsetzt, das heißt auch Buße tut und das, was Johannes dann später beschreibt, für den gilt, dass er Gemeinschaft hat und dass er Freude hat. Das ist wahre christliche Freude, wurzelt in der Wahrheit des Evangeliums. Nun beginnt Johannes mit seiner Definition seiner Botschaft. Vers 5. Und dies ist die Botschaft. Dies ist die Botschaft. Gott ist Licht. Das bedeutet, dass Gott heilig ist. Leute, das ist so wichtig. Das Evangelium fängt bei der Heiligkeit Gottes an. Das passt so gut jetzt zum heutigen Morgen, auch die Bibelstunde. Wir haben diese Opfersysteme angeschaut und gesehen, die Heiligkeit Gottes ist etwas vom Wichtigsten, was wir zunächst verstehen müssen, um das Evangelium zu verstehen. Es fängt nicht an bei der Liebe Gottes, Gott hat einen Plan für dein Leben und so weiter. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium fängt an bei der Verkündigung der Heiligkeit Gottes. Das Licht Gottes scheint in das Leben des Menschen und überführt ihn von seiner Sünde. Wenn nicht dieses Licht der Heiligkeit unser Leben widerspiegelt, wenn wir nicht heilige Menschen sind, ich rede von gewohnheitsmäßig heiligen Menschen, dann sind wir nur leere Bekenner. Und das ist genau sein Ziel hier. Johannes will uns aufzeigen, er will uns Prüfungskriterien geben, anhand der wir erkennen, ob wir Heuchler sind oder echte Christen. Aber das ist noch nicht zu Ende hier. Das Licht der Heiligkeit Gottes scheint in das Leben des Menschen und der Mensch erkennt seine Sünde. Das ist Vers 8 bis 10. Erst wenn wir die Heiligkeit Gottes verstehen, verstehen wir auch die tiefe, abgrundtiefe Verdorbenheit der Sünde. Wir können vor Gottes Gericht nicht bestehen. Und auch das haben wir heute Morgen zusammen gesehen bei den Opfervorschriften, für wie viele Verstöße die Todesstrafe stand in Israel und wie oft Menschen begnadigt wurden, nicht auf der Stelle getötet wurden. Und dasselbe gilt für uns. Und daher heißt es hier, müssen wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns, was? Die Sünden vergibt. Aber nicht nur das, uns auch reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist nicht nur die Vergebung hier, sondern auch die Reinigung. Gott verspricht uns auch zu reinigen, zu heiligen. Aber auf welcher Grundlage kann Gott das tun? Wir haben heute Morgen auch gehört, dass Gott nicht einfach so ein Auge zudrücken kann und sagen, naja, ist ja nicht so schlimm, die Sünde. Es ist die Grundlage des Sühneopfers Jesu Christi. In Kapitel 2, Verse 1 bis 2, sehen wir dann, wie er zu dieser Thematik fortschreitet und sagt, er, das ist Christus, ist die Sühnung für unsere Sünden. Sühne bedeutet Genugtuung. Es ist die Genugtuung des gerechten Zornes Gottes, damit jemand begnadigt werden kann und nicht alle Menschen in die ewige Verdammnis gehen müssen. Was absolut gerecht wäre, absolut nicht unfair. Jeder Mensch hat die Hölle verdient. Es wäre genauso gerecht, wenn Gott jeden Menschen in die Hölle schicken würde. Niemand könnte ihm da etwas entgegenhalten. Aber er tut es nicht. Er begnadigt eine Gruppe von Menschen zu seiner Herrlichkeit. Da wir alle als Menschen den perfekten Standard Gottes nicht erfüllen können, brauchen wir die Vergebung unserer Sünden. Diese Vergebung ist ein freies Geschenk aus Gnade durch den Glauben an das Werk Jesu Christi am Kreuz. Es ist kein Werk. Wir glauben an das, was er getan hat. Das heißt, wir vertrauen auf Jesus Christus. Aber was kommt danach, wenn wir errettet sind? Nun, das Ziel ist, Vers 1 in Kapitel 2, dies schreibe ich euch, damit ihr was? Nicht sündigt. Damit ihr nicht sündigt. Ebenfalls in Vers 3 im Kapitel 2. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, das heißt, dass wir Errettete sind, wenn wir seine Gebote halten. Gott errettet uns nicht aufgrund unserer guten Werke, aber zu guten Werken. Also nicht aufgrund dessen, was ich tue, aber er rettet mich zu einem bestimmten Zweck, um ihn zu verherrlichen durch gute Werke. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandern sollen. Gott will von uns allen was? Gehorsam. Ein wahrer Christ ist ein gehorsamer Christ. Das ist das, was jetzt in Vers 3 bis 6 ganz deutlich wird. Alles, was das Wort Gottes sagt, ist er bestrebt zu tun. Er ist bestrebt, das zu tun. Niemand, der behauptet, Christ zu sein, aber im dauernden Ungehorsam lebt, kann ernsthaft behaupten, verstanden zu haben, um was es geht. Leider tun das viele heute. Nun mag jemand sagen, aber wie ist es denn mit der Liebe? Gott liebt uns doch. Wir müssen doch einfach nur lieben und dann ist alles okay, oder? Nein, es ist nicht alles okay. Warum? Weil die Liebe erst dann geliebt, wirklich gelebt wird, wenn wir die Gebote halten. Vers 9 und 10. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis. Bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Römer 13, Vers 8. Sie ist kein Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung. Als Christ, als Wiedergeborener, entscheide ich mich dafür, zu lieben. Dem anderen das Gute zu tun, zu wollen. Die Liebe zu den anderen kann ich ausführen, weil der Heilige Geist mir die Kraft dazu gibt. Die Liebe wird in Kapitel 2, Vers 7 und 8 als Gebot bezeichnet. Es ist das Gebot der Liebe. Es ist nicht ein Gefühl. Es ist ein Befehl, eine Aufforderung. Tut es! Wenn jemand das alte und doch neue Gebot, wir haben das zusammen angeschaut, es ist einerseits alt, aber doch neu, in erfrischender Weise, sozusagen aufgefrischt durch Jesus Christus, wer das nicht einhält, nämlich was, dass wir Liebe untereinander haben sollen, Johannes 13, Vers 35, zeigt er seinen Ungehorsam gegenüber den Geboten Christi und somit seinen Zustand als Liebloser und letztendlich Unerretteter. Und dann kommt er zu einem kurzen, tröstenden Einschub, wo er eben diese unterschiedlichen Wachstumsstufen beschreibt, in Kapitel 2, Vers 12 bis 14. Und dann geht's weiter. Dann kommt er zum nächsten Teil seines Evangeliums, seiner fundamentalen Lehre des Christentums, und das ist die Absonderung von der Welt. Da heißt es in Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Ja, was sollen wir denn nicht lieben? Was genau? Was die Welt? Ich meine, wir können ja nicht auf dem Mond leben. Vers 16, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, der Hochmut des Lebens. Das sind alles sündige und schlechte Verhaltensweisen, die die Welt um uns herum praktiziert. Wir aber nicht mehr. Zumindest nicht dauernd. Ja? Das böse Weltsystem, was hier mit der Welt angesprochen ist, mit seinen Verlockungen, versucht uns immer wieder in sündige, antigöttliche Dinge hineinzuziehen. Ja, die ganzen Trends heute, die ganzen Philosophien. Und wer mit den heutigen Trends und Moden und gängigen Philosophien und Ideologien mitmacht, mitgeht und sich als Christ bekennt, der könnte sich eigentlich kaum schlimmer widersprechen. Das ist ein Widerspruch. Wir können nicht mit der Welt mitgehen, mit dem, was die Welt sagt und denkt und will, und gleichzeitig sagen, wir sind Christen. Funktioniert nicht. Warum nicht? Johannes gibt uns die Begründung. Es passt nicht zusammen. Weil, hier heißt es in unseren Versen, im Kapitel 2, Vers 16 und 17, sie sind, die Begierden sind, was? Nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, oder auch wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm, steht hier. Sie stehen dem Wesen Gottes entgegen. Sie beeinträchtigen unsere Liebe zu Gott. Ihr wisst, wir können nicht zwei Herren dienen. Es geht nicht. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld beispielsweise. Wir können nicht Gott dienen und dem Vergnügen, der Lust. Wir können nicht Gott dienen und all diesen Götzen, die heute in unserer Gesellschaft hochgehalten werden. Die Liebe, die ein wahrer Christ hat, ist also nicht eine Liebe zum sündigen Weltsystem. Das ist falsch. auch nicht ein Tolerieren dessen Verhaltensweisen. Es wird uns oft als lieblos angerechnet, dass wir sagen, das ist falsch und das ist richtig, das ist sündig und das ist heilig, das ist keine Lieblosigkeit, das ist Liebe, das ist wahre Liebe. Und auch die Liebe zu den Geschwistern, sondern es ist eine Liebe zur Wahrheit. Johannes schreibt in Kapitel 2, 21, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Deshalb werden falsche Lehrer und Lehren auch als Antichristen sofort erkannt und gemieden. Die falschen Lehrer zeigen in ihrem Abfall mit der Zeit sowieso, dass sie in Wirklichkeit nie dazugehört haben. Diese Menschen kommen mit irgendwelchen Ideen, mit eigenen Vorstellungen, mit menschlichen Philosophien, mit menschlichen Überzeugungen, mit Dingen, die sie sich entweder aus den Fingern gesogen haben oder irgendwo in der Wissenschaft gehört haben oder sonst wo, aber nicht aus dem Wort Gottes kommen. Und diese sind es, von denen Johannes hier schreibt, von uns sind sie ausgegangen, sie haben sich als Christen bekannt, sie kamen vielleicht in die Gemeinde, sie dachten vielleicht selbst, dass sie Christen sind, aber sie waren nicht von uns. Und an was können wir das sehen? Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Die Liebe zur Wahrheit bewegt wahre Christen dazu zu warnen, ihr Lehrer zu entlarven und zur richtigen und gesunden Lehre anzuleiten. Wir kommen wieder zurück zum Wort Gottes. Es ist unsere einzige Hoffnung auf Klarheit, unsere einzige Hoffnung auf Ordnung, auf Unterscheidung und deshalb ist es so wichtig. Verse 22 bis 24. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Warum ist es so wichtig, dass wir bei der gesunden Lehre bleiben? Bei der gesunden Lehre über Christus und seine Botschaft? Es steht Folgendes auf dem Spiel, Vers 25, und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Es geht um alles. Es geht um die Ewigkeit. Jedes Abweichen von der gesunden Lehre kann den Untergang bedeuten. Es kann bedeuten, dass ich nicht gerettet bin. Es kommt immer auf den Bereich drauf an, aber die zentralen Dinge, die hier angesprochen werden, dass wir das richtige Verständnis von Christus haben, dass wir das richtige Verständnis von der Botschaft des Evangeliums haben, das ist entscheidend für unsere Ewigkeit. Am Ende dieser Abhandlung verweist Johannes auf die Wiederkunft Christi als Höhepunkt, das ist Vers 28, wo Christus als gerechter Richter zurückkehren wird. Das ist sozusagen da, wo dann alles klar werden wird, wo alles deutlich sein wird, wo wir entweder als Heuchler oder als echte Christen erkannt werden. Alle wahren Christen werden dann ihre Erlösung erfahren und ihre lang ersehnte Hoffnung erfüllt sehen. Ich hoffe, dass es auch eure Hoffnung ist, endlich aus dieser Welt abzuscheiden und bei Christus zu sein. Oder für alle Ungläubigen aber ist die Wiederkunft Christi ein grauenhaftes Ereignis. Ebenso für die Bekenner. Leute, das ist etwas vom Traurigsten, was ich einfach nicht möchte, dass es jemand erleben muss. Dass wir eines Tages die Worte hören, ich kenne dich nicht. Sie werden in die ewige Hölle gehen. Und diese Begebenheit nun von Jesu Wiederkunft als gerechter Richter, der Recht richten wird, in Vers 28, benutzt Johannes nun als Sprungbrett für sein neues Hauptthema. Ich habe euch das schon ein paar Mal erwähnt, der Johannesbrief kann man in unterschiedliche Hauptabschnitte teilen, aber dazu komme ich jetzt noch. Vom Leben im Licht, was die Kapitel 1, Vers 5 bis 2, 28 enthält, wechselt er nun zu einem anderen Blickwinkel. Es ist nicht völlig was Neues, es ist nur ein anderer Blickwinkel, nämlich zum Leben in der Gerechtigkeit. Das ist jetzt 2,29 bis 4, Vers 6. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen, was die Absicht des Autoren war, was der ursprüngliche Hintergrund war. Warum hat Johannes diesen Brief überhaupt geschrieben? Warum hat er so deutlich versucht, diese Trennlinie zu ziehen? Nun, der Apostel will eine klare Trennlinie ziehen zwischen den wahren Gläubigen und denen, die eben nur behaupten, etwas zu sein. Das ist sein Ziel. Was sie durch ihr Leben aber nicht beweisen können. Er will ihnen die wahren Merkmale, die wahren Prüfungskriterien eines Christen geben. Wo auch wir heute zum Johannesbrief greifen können und uns selbst prüfen vor dem Herrn und sagen, ja, das tue ich. Ja, ich bin ein echter Christ. Ich habe die Gewissheit. 1. Johannes 5, Vers 13, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist sein Ziel. Die Gemeinden, an die Johannes seinen Brief Ende des ersten Jahrhunderts adressierte, standen nämlich in der großen Gefahr, die gesunde Lehre, eben das wahre Christentum, das von den Aposteln überlieferte, ein für alle Mal überlieferte Christentum, zu vermischen mit den Spekulationen von Irrlehrern, der Gnosis, wie das heute auch geschieht. Immer und immer und immer wieder wird die Wahrheit der Schrift angegriffen, die Lehre der Schrift. Entweder ist es die Gottheit Jesu, dann ist es die Inspiration der Schrift, heute ist es die Klarheit der Schrift. Irgendwas scheint immer unter Attacke zu sein und wir müssen wissen, wie wir diese Wahrheiten verteidigen, damit wir nicht selber weggezogen werden, damit wir nicht selber verführt werden und somit auch andere verführen und letztendlich uns selbst hinters Licht führen damit. Er beabsichtigte in seinem Brief also grundsätzlich drei Dinge. Er wollte die noch treu gebliebenen Gläubigen ermutigen. Er wollte sagen, hey Leute, lasst euch nicht beeinflussen von diesen neuen Trends, von diesen neuen Moden, die da jetzt umgehen in den Gemeinden. Das ist nicht das, was ihr von uns gehört habt. Von uns habt ihr was anderes gehört, von den Aposteln. Johannes schreibt in apostolischer Autorität, ihr sollt an dieser Lehre festhalten, die ihr von Anfang an gehört habt. Kapitel 2, Vers 24, was nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Kapitel 1, was von Anfang an war und so weiter und so fort. Anfang ist ein Schlüsselwort in diesem Brief. Das lest ihr immer und immer und immer wieder. Das ist die Ermutigung für die treuen Christen. Der zweite Grund ist aber, er will aufzeigen, was die Merkmale eines wahren Gläubigen sind. Er will ihnen Werkzeuge an die Hand geben und sagen, schau mal, hier habt ihr die Prüfungskriterien, jetzt prüft euch. Schaut, ob ihr wirklich dazu gehört oder ob ihr bereits weggezogen wurdet von den Lehren der Gnostiker, von den Irrlehrern. Und drittens, er will die Irrlehrer, die in den Gemeinden ihr Unwesen trieben, entlarven. Er will sie losstellen. Er will zeigen, hey, schaut mal, dieser Mann lehrt etwas Verkehrtes. Und das könnt ihr auch anhand meines Briefes erkennen. Johannes tut dies, indem er sich in sogenannten zirkelartigen Schritten, das ist wie wenn ihr einen Zirkel irgendwo einschlägt und dann zieht ihr den Bogen und dann hier wieder einstecken und dann wieder ziehen, so in die Richtung, durch die ganze Thematik durcharbeitet. Deshalb kommt es einem manchmal so vor, als würde er sich ständig wiederholen. Ja? Oberflächlich gesehen ist das auch so. Er wiederholt sich tatsächlich, aber ist nicht einfach eine bloße Wiederholung. Er zeigt in dieser Thematik immer wieder auf, was ein wahrer Christ glaubt, tut oder was er eben nicht glaubt oder nicht tut. Nun, wie ich bereits erklärte, wechselt er nun, da wo wir heute jetzt angekommen sind, in Kapitel 2, Vers 29, wechselt er zu seinem nächsten Hauptabschnitt. Wahre Gläubige haben nicht nur Gemeinschaft mit dem Gott, der Licht ist, also absolute Heiligkeit, sondern auch mit dem Gott, der Gerechtigkeit ist. In Vers 29 des Kapitels 2 stellt uns Johannes nun zunächst das fundamentale Prinzip vor. Das grundlegende Prinzip. Und danach wiederum im ersten Abschnitt die Konsequenzen von Gottes Gerechtigkeit und unserem Leben zu entfalten. Wie er das im ersten Abschnitt getan hat, entfaltet er die Anwendungen oder die Auswirkungen dieser Tatsache, dass Gott Gerechtigkeit ist, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Gott, der Gerechtigkeit ist und dass diese Gerechtigkeit und wie diese Gerechtigkeit sich in unserem Leben auswirkt. Genau dasselbe wie mit dem Licht. Einfach ein anderer Blickwinkel. Und ihr werdet sehen, viele Dinge überschneiden sich, aber das macht nichts. Ich glaube, dass Johannes diese Wiederholung ganz bewusst hier eingebaut hat, um einfach diese Dinge immer und immer wieder zu betonen, weil sie so klar und deutlich wie möglich dargelegt werden müssen. Dabei werden einige Themen wiederholt, wie beispielsweise die Bruderliebe oder auch der Gehorsam. Das werden wir sehen. Diese Themen werden aber nun in Bezug zu Gerechtigkeit und nicht mehr in Relation zur Heiligkeit Gottes präsentiert. Versteht ihr das? Jetzt haben wir die Gerechtigkeit als Hauptthema und gehen durch die Bruderliebe, durch den Gehorsam und durch diese Themen durch. Und ich möchte hier eine kleine Demonstration geben von der Sache, damit ihr wirklich das mal so ein bisschen nachvollziehen könnt. Wenn ihr nächstes Mal den Johannesbrief lest, habt ihr dann vielleicht schon einen anderen Eindruck, als einfach, oh, der wiederholt sich ja ständig. Er zieht uns insgesamt durch 4 Hauptthemen durch. Und die werden immer wieder mit bestimmten Unterthemen deutlich gemacht. Beispielsweise, ich mache jetzt ein Beispiel, geht er in Kapitel 2, Vers 18 bis 28, das haben wir schon gesehen, diesen Abschnitt, auf die Notwendigkeit der Identifikation der Irrlehrer ein. Es geht also hier um das Unterthema Wahrheit. Erkennen der Wahrheit oder des Irrtums, das ist sein Thema in 2, 18 bis 28 unter anderem. In Kapitel 4, 1 bis 6 geht es wieder darum, Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden. Aber dieses Thema wird hier weiter entfaltet in Bezug zum übergeordneten Thema Gerechtigkeit. Jetzt sind wir im nächsten Hauptabschnitt und jetzt geht es wieder um die Frage nach der Wahrheit. Also im Licht hatten wir das Thema Wahrheit und in der Gerechtigkeit hatten wir das Thema Wahrheit und in der Liebe wird das Thema Wahrheit kommen und so arbeitet er sich durch diese Themen durch. Nämlich dasselbe geschieht dann auch in Kapitel 5, Verse 6 bis 12 nochmal. Da geht es aber vielmehr darum zu zeigen, dass Gottes Zeugnis über seinen Sohn wahr ist. Aber das Grundthema, der Grundtenor ist immer noch die Wahrheit. Deshalb, es ist keine Wiederholung, sondern es ist ein Beleuchten aus einem anderen Hauptaspekt und eine Weiterentfaltung des Themas. Und so arbeitet er sich langsam durch diesen Brief durch. Hört euch einmal Folgendes an. 1. Johannes 2, 23. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Abschnitt 1, Gott ist Licht, Unterthema Wahrheit. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Nächstes, 1. Johannes 4, Vers 3. 1. Johannes 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott und das ist der Geist des Antichristen und so weiter und so fort. Diese Aussage ist aus Abschnitt 2, Gott ist Gerechtigkeit. Unterthema wiederum Wahrheit. Ja? Und um dem Ganzen jetzt noch die Krone aufzusetzen, 1. Johannes 5, Vers 12. 5, Vers 12, die berühmte Aussage, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Diese Aussage ist aus Abschnitt 4. Gott ist Wahrheit und Leben, da kommen wir dann noch hin. Wieder ist das Unterthema Wahrheit. Seht das? Dies kann man mit anderen Unterthemen tun, wie beispielsweise mit der Liebe. Die finden wir in 2, 7 bis 11, in 3, 10 bis 24 und in 4, 7 bis 12, was dann das Hauptthema bildet. Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum sind diese Wiederholungen hier drin? Was haben die zu bedeuten? Und ich denke einfach, er fängt mit einem Thema an, er entwickelt es weiter in den nächsten Abschnitt, entwickelt es weiter in den nächsten größeren Abschnitt. Und somit kommt er immer mehr in die Tiefe hinein und macht uns diese wichtigen Wahrheiten deutlich. Deshalb rede ich eben auch von einer zirkelartigen Art der Argumentation bei Johannes. Nun gut, wir kommen also jetzt in typisch johanninischer Manier, um das mal so zu sagen, zu seinem nächsten Themenzirkel, zu seinem nächsten Hauptabschnitt. Und das ist, wie gesagt, Gott ist Gerechtigkeit. 2, 29 bis 4, Vers 6 ist der ganze Abschnitt. In seiner letzten Abhandlung über das Leben im Licht identifizierte er die Irrlehrer der Gemeinde als Antichristen, also solche, die Christus in ihren Absichten und Lehren entgegenstehen. Er hat klar die Charakteristika eines wahren Christen denen der Antichristen gegenübergestellt, schließt mit dem letzten Charakteristikum eines wahren Christen ab, der Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. 2, Vers 28. Diesen Gedanken nun von Jesu Wiederkunft als gerechter Richter, wie ich schon gesagt habe, nimmt er jetzt als Sprungbrett für sein nächstes größeres Hauptthema, Gott ist Gerechtigkeit. 2,29 bis 4, Vers 6. Johannes stellt aufgrund des Wissens seiner Empfänger nun ein allgemeingültiges Prinzip auf, um sein Thema jetzt einzuleiten. Und jetzt kommen wir dann endlich zum eigentlichen Predigttext. Aber ich denke, diese Wiederholung ist so wichtig und ihr wisst ja, ihr könnt die ganze Sache auch nochmal auf CD anhören, einfach um den ganzen Brief zu verstehen und zu verstehen, wie Johannes argumentiert. Also, er stellt ein allgemeines, gültiges, ein fundamentales Prinzip auf. Da die Empfänger des Johannes wissen, dass der Gott, mit dem sie Gemeinschaft haben, nicht nur Licht, sondern eben auch Gerechtigkeit ist, stellt auch jeder, der aus ihm, also aus Gott geboren ist, also jeder wahrhaftig wiedergeborene Christ, seine Echtheit dadurch unter Beweis, dass er die Gerechtigkeit auslebt und tut. Ist eigentlich ganz logisch, eigentlich. Es geht ja immer noch darum zu sehen, ob jemand eben, wie gesagt, echt ist oder nicht. Das Tun der Gerechtigkeit, wie es hier formuliert wird in unserem Vers, ist ein weiteres Prüfungskriterium, welches die Echtheit unserer Wiedergeburt offenbart. Und so fordert uns dieser Text heute heraus, und ich möchte uns alle hier herausfordern mit dem Thema, beweist du durch das Praktizieren der Gerechtigkeit die Echtheit deiner Wiedergeburt? Nochmal, beweist du durch das Praktizieren der Gerechtigkeit, durch das Ausleben praktischer Gerechtigkeit die Echtheit deiner Wiedergeburt? Kann man von deinem Leben sagen, es ist ein gerechtes Leben? Ich meine, es auch in johanninischer Manier, das heißt in einer Form von einer andauernden Handlung, einer gewohnheitsmäßigen, nicht von einzelnen, ich weiß, dass wir alle sündigen, dass niemand perfekt ist, ich betone das auch immer wieder, davon spricht Johannes nicht. Er spricht nicht von Perfektion. Aber er spricht davon, dass ein wahrer Christ gerecht lebt, dass er nicht Steuern hinterzieht, dass er nicht Dinge dass er nicht lügt, dass er weiß ich was macht, sondern eben gerecht lebt. Im Großen und Ganzen beweist du durch das Praktizieren der Gerechtigkeit die Echtheit deiner Wiedergeburt. Das ist ein Grund, warum du annehmen kannst oder warum du glauben kannst oder worauf du dich dann stützen kannst, Gewissheit haben kannst, ich bin gerettet, weil ich sehe in meinem Leben Gerechtigkeit, die von Gott kommt, die ich auslebe, die ich, bevor ich zum Glauben kam, nicht ausgelebt habe. Ja. Johannes stellt uns hier vor eine ganz einfache, aber herausfordernde Tatsache. Jeder wahre Christ lebt gerecht, weil er aus dem geboren ist, der gerecht ist, nämlich Gott selbst. Aber lasst uns nun unseren Predigttext für heute lesen, und es ist nur ein Vers. Aber dieser eine Vers stellt ein weiteres Fundament christlicher Lehre dar, ein weiteres Fundament, ein weiterer Meilenstein bei der Definition des wahren, des einzig wahren Evangeliums. 1. Johannes 2, Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Woran erkennen wir also, dass wir aus ihm geboren sind? Daran, dass wir die Gerechtigkeit tun. Das ist eine ganz einfache Aussage. Wir wollen aber jetzt im Einzelnen darauf eingehen, was das denn ganz genau bedeutet. Weil manchmal haben wir unterschiedliche Vorstellungen von dem, was denn Gerechtigkeit ist. Nochmal, beweist du durch das Praktizieren der Gerechtigkeit die Echtheit deiner Wiedergeburt. Wir wollen es herausfinden. Wir wollen uns prüfen. In unserem Text heute finden wir einerseits das Prüfungskriterium, aber auch die Beweisführung, um das zu tun. Wir finden beides hier. Es sind also zwei Punkte heute. Das ist nicht so viel. Das Prüfungskriterium ist Vers 29a, die erste Hälfte, und die Beweisführung, logischerweise, die zweite Hälfte. Lass uns also den ersten Punkt anschauen. Zunächst mal das Prüfungskriterium. Vers 29 am Anfang heißt es, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist. Bis da. Wenn ihr wisst, Das ist hier nicht fragend zu verstehen, also seine Frage ist, ja, wisst ihr das überhaupt? Sondern Johannes baut hier ein logisches Wenn-Dann-Argument auf. Wenn ihr das ja schon wisst, ihr seid natürlich die Empfänger des Briefes, diejenigen, die damals verwirrt wurden durch die Gnostiker, aber natürlich auch wir heute, die christliche Gemeinde. Wenn ihr das wisst, dann, und das kommt später, er spricht hier also zu den Gläubigen, um diese Gläubigen eben zu ermutigen und zu bewahren und zu unterscheiden. Sie sollen wissen und erkennen, wie sie den Echten von dem Falschen unterscheiden können. Ganz einfach. Und sie wissen es bereits. Er sagt ja, wenn ihr es wisst, ihr wisst es schon, ihr wisst es eigentlich schon, weil ein paar Verse zuvor in Kapitel 2, Vers 21 schreibt er ihnen, ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet. Ich schreibe euch nichts Neues, ihr kennt das, ich habe euch unterrichtet, ihr wisst das. Ja? Und so ist es auch bei uns, also hoffentlich bei uns, dass wir vieles wissen, was die Bibel lehrt. Und Johannes schreibt das auch. Ich habe nicht geschrieben, als würde die Wahrheit nicht kennen. Sie sind unterrichtet worden. Der Apostel hat ihnen alles verkündigt und verkündigt es ihnen jetzt wieder. In 1 Vers 3 lesen wir das. Und sie sollten bei dem bleiben, was von Anfang an war, in 2 Vers 24. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was wissen sie denn? Das Wort Wissen ist hier im Sinne von eine absolute Wahrheit empfangen zu verstehen. Es geht darum, eine absolute Wahrheit zu kennen. Es handelt sich um eine universelle, also eine allgemeingültige Wahrheit. Diese universelle Wahrheit lautet, und das ist jetzt die zweite Hälfte der ersten Hälfte des Verses, dass er gerecht ist. Dass er gerecht ist, heißt es hier. Nun, wer ist jetzt er? Das ist ein Pronomen hier. Im Zusammenhang mit Vers 28 könnte man davon ausgehen, dass Christus damit gemeint ist. Und das sehen auch einige Ausleger so, und es ist auch vernünftig, das anzunehmen. Aber ich denke, der Gesamtzusammenhang des Briefes und die Tatsache, dass jetzt eben hier so ein neues Generalthema angeschnitten wird, spricht eher dafür, dass damit Gott der Vater gemeint ist. Weil in der zweiten Hälfte von Vers 29 heißt es schließlich, dass diejenigen, die Gerechtigkeit tun, aus ihm geboren sind. Schon wieder so ein Pronomen hier. Er ist gerecht und wenn ihr die Gerechtigkeit tut, seid ihr aus ihm geboren. Und wir lesen nirgends in der Bibel, dass jemand aus Christus geboren ist, sondern entweder aus Gott, aus dem Geist Gottes oder aus dem Wort. 1. Petrus 1, 23. Und deshalb ist es hier vernünftig anzunehmen, dass die beiden Pronomen sich jetzt auf Gott, den Vater, beziehen. Johannes verwendet Gott und Jesus Christus oft austauschbar. Und deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig, das hier festzustellen. Ein Kommentator schreibt dazu Folgendes. Wenn Johannes Gott im Verhältnis zum Menschen erwähnt, trennt er ihn nie gedanklich von Christus. Ebenso erwähnt er Christus in seiner menschlichen Natur nie, ohne dabei den gedanklichen Bezug zu seiner Göttlichkeit zu vergessen. Also für Johannes war das so klar, dass Gott Jesus ist, dass Jesus Gott ist, dass er manchmal von einem zum anderen einfach so springt, ohne das groß deutlich zu machen in seinem Text. Und es ist ja auch so, wir wissen das ja auch. Der Herr Jesus Christus ist Gott. Und der Vater ist auch Gott. Und deshalb, wer aus ihm geboren ist, tut die Gerechtigkeit. Es heißt also hier praktisch, ihr kennt die absolute Wahrheit, dass Gott gerecht ist. Das ist also das Prüfungskriterium oder der Maßstab, an dem gemessen wird jetzt. Es ist Gottes vollkommene Gerechtigkeit. Aber was ist eigentlich Gerechtigkeit? Und was lehrt die Bibel über dieses Thema? Das ist ja momentan ja offensichtlich das Hauptthema dieses Abschnittes hier. Es geht um Gerechtigkeit und es ist ein entscheidender Faktor, der über die Echtheit unserer Rettung entscheidet. Da scheint es doch wichtig zu sein, dass wir uns auch jetzt ein genaues Verständnis von Gottes Gerechtigkeit aneignen oder haben, damit wir überhaupt wissen, von was wir sprechen, wenn wir sagen Gerechtigkeit. Es ist oft so, dass wir Ausdrücke verwenden und manchmal nicht genau wissen, was es eigentlich bedeutet. Vor allem, weil wir oft auch unser menschliches Gerechtigkeitsempfinden zum Maßstab aller Dinge machen. Ein menschliches Gerechtigkeitsempfinden ist beispielsweise, naja, alle anderen machen es ja auch. Das ist typisch menschliche Gerechtigkeit. Ja, das macht doch jeder. Ja. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, es tut ja niemandem weh. Ja. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Es ist auch menschliche Gerechtigkeit. Das hat nichts mit Gottes Maßstab für Gerechtigkeit zu tun. Es ist sogar ein Angriff gegen Gottes Gerechtigkeit eigentlich. Die Gerechtigkeit Gottes hat aber ein viel größeres Spektrum als die bloße Frage nach dem fair oder unfair, wie wir das heute so oft hören. Das ist unfair. Das ist nicht gerecht. Und oft verstehen wir nicht, was wirklich gerecht wäre für uns, dass wir nämlich alle in die Verdammnis gehen. Das wäre gerecht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ein Verständnis haben von der Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit und gerecht. Und ich habe mal ein bisschen das unter die Lupe genommen, dieses Wort, das hebräische Wort im Alten Testament, Sadek, gerecht sein, oder auch das Substantiv Sedek, Richtigkeit, oder Sedaka, Gerechtigkeit, auch juristisch, in einem juristischen Sinn, also vor Gericht. Und das Wort Sadik, was so viel wie recht sein, gesetzmäßig oder legitim bedeutet. Übrigens von diesem Wort Sadik kommt auch der Ursprung von dem Wort Sadduzäer. Das ist ganz interessant, haben wir auch schon angeschaut mal. Es geht also um den Gedanken der Richtigkeit, Gesetzmäßigkeit oder Legitimität. Es entspricht einem Gesetz, einem Maßstab, einer bestimmten Vorschrift. Der Urgedanke, der aus dieser Wortwurzel kommt, von diesem Sedek, sie bedeutet so viel wie gerade sein. Das ist interessant. Das ist gerade, nicht krumm, sondern gerade. Oder eine Norm entsprechend. Es entspricht einer bestimmten Norm. Und ihr seht schon, auf was es hinausläuft. Das ist absolut dem entgegengestellt, was die heutige postmoderne Gesellschaft war. Die will gerade eben keine Normen mehr. Vor allem nicht im geistlichen Bereich. Und deshalb wird das so angegriffen, diese Wahrheiten. Weil diese Dinge Normen sind, absolut gültig für jedermann. Sedek bezieht sich also auf einen ethisch-moralischen Standard, und im Alten Testament ist dieser Standard natürlich nichts anderes als der Wille und das Wesen und das Gesetz Gottes. Der Herr ist gerecht, Sadik, in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Psalm 145, Vers 17. Die wahre Gerechtigkeit wird also durch den Willen und das Gesetz Gottes festgelegt und definiert. Gottes Wort sagt uns, was Gerechtigkeit ist, was wirklich gerecht ist. Alles, was Gottes Willen und Gesetz entspricht, ist richtig und gerecht im absoluten Sinne. Genauso ist alles, was Gottes Wort widerspricht, logischerweise falsch und ungerecht. Absolut ungerecht. Im Neuen Testament und auch in unserer Stelle hier im Johannesbrief finden wir einen ähnlichen griechischen Ausdruck, die Kaiosyne oder wie man das immer ausspricht, bedeutet so viel wie Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und Recht im juristischen Sinne. Also es geht hier wirklich um einen juristischen Hintergedanken. Hier ist wiederum der Gedanke eines absoluten Maßstabs für Richtigkeit enthalten. In der gesamten Schrift wird uns aber ein zweifaches Konzept von Gerechtigkeit vorgestellt. Es gibt ein zweifaches Konzept von Gerechtigkeit. Auf der einen Seite haben wir die Gerechtigkeit Gottes, die den Standard festlegt, aufgrund derer die Sünder gerichtet werden. Das ist zum Beispiel Matthäus 5, 48, darum müsst ihr was? Ihr müsst vollkommen sein. Der Standard, um in den Himmel zu kommen, ist Perfektion, Vollkommenheit. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, sie ist vollkommen. Vollkommen richtig. Diese Gerechtigkeit wird jedem durch den Glauben angerechnet, der auf Christus vertraut. Matthäus 5, Vers 20, wir brauchen eine andere Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nämlich die Selbstgerechtigkeit. Wir brauchen die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und die hat Christus für uns erwirkt, die wird uns durch den Glauben zugerechnet. Da haben wir überhaupt nichts dafür getan, für diese Gerechtigkeit. Die wird uns gegeben, ja, durch den Glauben. Römer 3, Vers 28, 2. Korinther 5, Vers 21, für die, die noch ein paar Bibelstellen aufschreiben wollen. Es ist die vollkommene Gerechtigkeit Gottes. Aber jetzt gibt es einen anderen wichtigen Aspekt, der uns die Schrift ebenfalls lehrt. Und dieser Aspekt ist das Praktizieren dieser Gerechtigkeit. Das Praktizieren. Sie wird beispielsweise in Matthäus 6, 1 angesprochen oder auch Jakobus 2. wo es im Zusammenhang von echten Glauben und Werken geht. Es geht dann darum zu zeigen, hey, aber das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt einfach nichts zu tun habt. Das ist jetzt einfach, naja, die Gerechtigkeit wird uns dazu geschrieben, also, naja, müssen wir uns nicht so drum bemühen. Und hier in unserer Stelle in 1. Johannes 2, 29 oder auch in Kapitel 3, Vers 7, wo dieses Thema auch nochmal angesprochen wird, Kinder, lasst euch von niemand verführen, wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Hier wird wieder das Vorbild von Christus, von Gott genommen. Hier geht es um die praktische, um das praktische Ausleben dieser Gerechtigkeit, also um die Konsequenz der Rettung, nicht um die Gerechtigkeit, die uns zugeschrieben wird von Gott. Wir werden durch die Gnade Gottes in die Stellung von vollkommener Gerechtigkeit versetzt, das ist das, was Gott tut, und nun sollen wir auch entsprechend dieser Gerechtigkeit leben. Das ist der Aufruf. Und hierzu können wir sonst mal einen Römerbrief aufschlagen. Römer Kapitel 6, das ist nämlich genau hier auch diese Thematik. In den Versen 1 und 2 lesen wir, was wollen wir nun sagen? Paulus hat jetzt dargelegt, wir werden durch den Glauben gerecht und da gibt keine Werke, die uns gerecht machen können. Wir sind völlig verdorben, ihr kennt die Stellen, Römer 3, Römer 4 und 5. Und was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Er sagt praktisch, ey, was müssen wir denn jetzt tun, wenn uns diese Gerechtigkeit zugeschrieben wird, wenn wir einfach ohne Werke gerecht werden, errettet werden? Und schließlich nach einer längeren Abhandlung darüber, dass wir mit Christus zusammen der Sünde gestorben sind, wie sie sozusagen tot für die Sünde, wir reagieren nicht mehr auf die Sünde, sie hat keine Macht mehr über uns, lesen wir dann in Vers 13, gebt auch nicht, und das ist dann die Anwendung, deshalb, weil ihr eben für die Sünde gestorben seid, weil ihr euch für tot halten sollt, der Sünde gegenüber, in Vers 11, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ihr seht, es gründet sich auf der Tatsache, dass wir lebendig geworden sind, passiv. Und dann haben wir die Aufgabe, unsere Glieder, unseren Leib, unser Leben, Gott zur Verfügung zu stellen als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ein Kommentator schreibt hierzu, die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass er absolut gerecht ist und sein Handeln mit dem Menschen vollkommen richtig ist. Dazu kommt noch, dass er seine Gerechtigkeit in Übereinstimmung mit dem Gesetz ausübt. Die Gerechtigkeit Gottes steht daher in Beziehung zur Sünde des Menschen. Da das Gesetz Gottes Maßstab widerspiegelt, ist sein Handeln auch völlig korrekt, wenn er Menschen dafür bestraft, dass sie das von ihm offenbarte Gesetz übertreten. Ein anderer ergänzt dann dazu, Gott ist völlig und unwiderlegbar perfekt, rein, richtig und gut in allem, was er tut, sagt, denkt, richtet, befiehlt und verordnet. Wow. Einfach alles. Alles ist richtig, was Gott tut. Er selbst ist der Standard für das Recht und er widerspricht sich nie selbst, seinen Standards oder seinem Charakter. Er ist absolut glaubwürdig und treu, immer gerecht zu sein und das Richtige zu tun. Und das, meine Lieben, ist unser Vorbild. Und das ist das, wonach wir streben sollen. Das ist echt eine Herausforderung, würde ich sagen. Das ist also das Prüfungskriterium. Durch Gottes Gnade wird uns die vollkommene Gerechtigkeit Christi angerechnet. Niemand kann dieses Gesetz erfüllen. Durch Glauben sind wir gerettet, nicht aus Werken. Aber nun haben wir die wunderbare Berufung und Aufgabe und ich sage sogar Pflicht, diese Gerechtigkeit in unserem Leben natürlich wiederzuspiegeln. Weil Paulus macht dieses Argument auch. Er sagt, ey, warum sollten wir jetzt noch darin leben, wovon wir errettet worden sind? Jemand, der am Ertrinken ist und den ich rausziehe aus dem Wasser, weil er fast ertrunken ist, der sagt auch nicht, ah, vielen Dank, dass du mich errettet hast, dann springt er wieder zurück ins Wasser. Genauso sind wir, wenn wir von Christus errettet werden vor der Sünde und dann wieder zurückgehen, um zu sündigen. Genauso unsinnig sind wir dann. Gut, das ist das Prüfungskriterium. Jetzt kommt noch die Beweisführung und das ist jetzt die zweite Hälfte von Vers 29. so erkennt, das ist Befehlsform, oder die Luther sagt hier, so erkennt ihr auch, also Indikativ, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Den Beweis, dass jemand wiedergeboren ist, bringt jemand unter anderem, sind natürlich andere Kriterien, aber hier ist unser Kriterium heute, bringt jemand unter anderem dadurch, dass er das gerechte Wesen Gottes, der ihn geistlich gezeugt hat, in seinem praktischen Leben widerspiegelt. Und wir werden das beim nächsten Mal dann noch ein bisschen deutlicher sehen, dass wir Kinder Gottes sind. Im Kapitel 3 entfaltet er dann diese Thematik, was die Kinder Gottes sind und welche Berufung sie haben und welche Aufgabe, welche Pflichten sie haben. Aber hier geht es mal einfach um das Grundsätzliche. Gott ist gerecht. Wir sind aus Gott geboren. Und jeder, der aus Gott geboren ist, lebt gerecht. Ja? Das ist das, die Beweisführung. Die Beweisführung ist unsere praktische Gerechtigkeit. Beweist es. So erkennt oder so erkennt ihr auch, heißt es hier. Johannes verwendet nun ein anderes Wort für wissen oder erkennen. Diese Bedeutung ist eher eine Nuance, aber es ist doch interessant. Es bezieht sich nämlich hier eher auf ein Kennen durch Erfahrung. Es ist etwas, was wir sehen können. Ich kann in meinem Leben, wenn ich, vorausgesetzt ich bin objektiv und ich versuche es wirklich vom Wort Gottes her zu tun, kann ich sehen, lebe ich gerecht oder lebe ich ungerecht? Ist mein Leben dadurch gezeichnet, dass ich ständig betrüge und ständig lüge und ständig irgendwelche Dinge tun, die dem Wort Gottes widersprechen? Oder ist mein Leben dadurch gekennzeichnet, dass man sagen kann, doch, du lebst wirklich das Leben eines gerechten Menschen? Es bezieht sich auf ein Kennen durch Erfahrung. Ein Kommentator schreibt hierzu, die Kombination der beiden kann implizieren, dass die absolute intuitive Erkenntnis darüber, dass Christus gerecht ist, die Basis für die logische Schlussfolgerung dafür bildet, dass die, welche gerecht leben, seiner Natur teilhaftig geworden sind und durch die Wiedergeburt. Also hier geht es darum, diese absolute, über allem stehende Wahrheit, Christus ist gerecht oder Gott ist gerecht, zu sehen. Dieser Kommentator sieht hier Christus in dem Vers beispielsweise, aber dass einfach Gott gerecht ist. Und dann die logische Schlussfolgerung aus der Erfahrung heraus, jeder, der so lebt wie Christus, gehört zu Christus. Das ist im Prinzip sehr klar. Auch der Modus des Verbs, das habe ich vorhin vielleicht angedeutet, vom Dr. Thomas schreibt hier in seinem Exegetical Digest, dass es entweder imperativ oder indikativ sein kann. Also entweder erkennt es, Aufforderung, oder daran könnt ihr es erkennen. Aber schlussendlich würde beides zur selben Schlussfolgerung führen. Also wenn wir sagen, erkennt es, tut es, schaut es an, oder das ist das Prinzip, daran könnt ihr erkennen. Letztendlich heißt es hier, kommen wir zum selben Schluss. Wichtig ist vor allem, dass es heißt hier, jeder. Das ist entscheidend. Hier steht, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut. Es gibt keine Ausnahmen. Es ist ein allgemeingültiges Prinzip. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, es ist ein fundamentales, allgemeingültiges Prinzip, was Johannes jetzt hier vorstellt. Und dass es auch heißt, der die Gerechtigkeit tut. Hier geht es also, wie ich bereits erwähnt habe, vielmehr um das praktische Ausleben. Er tut es. Die Form des Verbs im Griechischen deutet auch wieder auf diese kontinuierliche, andauernde Handlung. Das ist so ein Present Tense, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Es ist einfach so eine kontinuierliche, es ist ständig, er lebt einfach darin, es kennzeichnet sein Leben. Eine englische Übersetzung sagt an dieser Stelle auch, everyone who practices righteousness, also er praktiziert diese Gerechtigkeit. Das ist sehr, sehr schön eigentlich. Im Deutschen kommt das ein bisschen weniger zum Ausdruck hier, der tut, sondern er praktiziert diese Gerechtigkeit. Er tut es in seinem Leben. Es geht also um ein gewohnheitsmäßiges Praktizieren des Standards Gottes für Gerechtigkeit. Jeder, der das tut, beweist dadurch seine Wiedergeburt. In unserem Text heißt es hier, dieser ist was aus ihm geboren. Daran können wir erkennen, dass er aus ihm, aus Gott geboren ist. Das ist tatsächlich im Griechischen eine abgeschlossene Handlung hier. Wörtlich, jeder, der die Gerechtigkeit tut, wurde bereits von ihm geboren, heißt es hier eigentlich. Das Tun dieser Gerechtigkeit ist also nicht die Bedingung zur Errettung, sondern die Folge davon. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht die Bedingung der Errettung, sondern die Folge davon. Das ist die Konsequenz. Ihm bedeutet Gott der Vater, das habe ich schon erwähnt. Und die Präposition aus, also aus ihm geboren, bedeutet, seinen Ursprung haben in, seine Quelle. Und das treffen wir oft an, dieses Wort. Er ist nicht aus Gott, er ist nicht aus der Wahrheit, er hat seine Quelle. Er zieht sein Leben sozusagen nicht von da, sondern eben von der Welt oder von der Lüge oder von sonst wo. Aber nicht aus Gott, er ist nicht aus Gott. Er hat seinen Ursprung nicht in Gott, er ist nicht von ihm geboren. Das ist wichtig, er ist aus Gott geboren. Die Aussage hier ist also sehr, sehr klar und deutlich. Und wir sehen, wie der Beweis angetreten wird. Der Beweis dafür, dass ich wirklich aus Gott geboren wurde, nun ein Wiedergeborener bin, dreht sich dadurch an, dass ich ein gewohnheitsmäßiges und andauerndes Muster von praktisch ausgelebter Gerechtigkeit in meinem Leben finde. Darum geht es hier, in diesem Text. Und diese Gerechtigkeit wird durch nichts anderes klar definiert als durch Gottes Wort. Hier noch einige Kommentare dazu. Sein, also Johannes, Punkt, ist ein einfacher. Wenn eine Person das tut, was richtig ist, ist es ein sicheres Zeichen ihrer Wiedergeburt. Für das Kind Gottes gilt, Glauben geht rechtem Verhalten voran, aber rechtes Verhalten ist das natürliche Resultat eines rechten Glaubens. Das schreibt Daniel Akin in seinem Buch über 1., 2., 3. Johannes. Und ein anderer Kommentar, Stott, schreibt, die Gerechtigkeit einer Person ist daher der Beweis seiner Wiedergeburt, nicht der Grund oder die Bedingung dafür. Es ist immer wichtig, dass wir diesen Unterschied verstehen. Es geht nicht um die Bedingung, du musst gerecht leben, damit du gerettet wirst, sondern es geht darum, die Konsequenz. Deshalb, weiteres Zitat, deshalb wiederholt Johannes den Punkt, dass sich echte Gläubige nicht so sehr dadurch verifizieren, dass sie, was sie sagen, wie das, was sie leben. Das ist ein wichtiger Punkt. In diesem Vers schaut der Apostel Johannes ausgehend vom Effekt. Der Effekt ist nämlich das gerechte Verhalten, wie gesagt, das man aus Erfahrung sehen kann, bei sich selbst oder bei anderen, zurück zur Ursache, nämlich die Wiedergeburt. Und zeigt auf, dass gerechtes Leben nicht nur äußerliches Bekennen faktisch beweist, dass eine echte Wiedergeburt stattgefunden hat. Das schreibt John MacArthur. Also hier deutlich und klar. Die Frage ist jetzt natürlich, wie bringen wir das Ganze auf den Punkt? Unser Gott, unser Herr und Meister, zu dem wir uns bekennen, ist also absolut vollkommen gerecht in all seinem Denken, Handeln und Tun. Jeder, der nun behauptet, zu diesem Gott zu gehören, oder wie Johannes es sagt, eben aus ihm geboren zu sein, der sich bekennt, Christ zu sein, das bedeutet auch errettet zu sein, beweist durch das gewohnheitsmäßige Praktizieren dieser Gerechtigkeit, der Maßstab ist das Wort Gottes, in seinem Leben, dass er wahrhaftig wiedergeboren ist. Und jeder, der das nicht tut, der sollte wirklich sich selbst prüfen. Der nicht, wenn jemand in ständiger Sünde lebt, sollte er sich prüfen und Buße tun. Es ist ja noch nicht zu spät, es ist noch nicht vorbei. Wir sind noch hier, das Angebot gilt, der Gnade Gottes. Na schön, Johannes, dann denken wir jetzt vielleicht, mögen wir nun denken, aber wie sieht das jetzt in unserem Leben praktisch aus? Was können wir tun? Was können wir tun? In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, denn der Sünde nicht kannte, ist für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Gott hat uns durch seine Gnade die Gerechtigkeit gegeben, die vor ihm gilt. Christus hat für uns das Gesetz erfüllt, was wir nie hätten tun können, aber das bedeutet nicht, dass wir nichts zu tun haben. Dass wir uns jetzt einfach ausruhen können und sagen, Herr, du hast ja alles getan, wunderbare Gnade, wunderbar. Aber, das Wort Gottes fordert uns immer wieder auf, nach persönlicher, praktischer Gerechtigkeit zu streben. Ihr kennt die Stelle aus Römer 12, ich ermahne euch, Brüder, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Frage ist nun, wie mache ich das? Und ich möchte euch zum Schluss ein paar Tipps geben, ganz kurz noch. Wie strebe ich in meinem Leben nach konkreter, nach praktischer Gerechtigkeit? Wie tue ich das? Das ist immer die Frage, so what, was machen wir jetzt? Ja, man kann das wissen hier. Oder was tue ich, wenn ich Ungerechtigkeit, was tue ich, wenn ich sehe, oh, da stimmt was nicht in meinem Leben, da habe ich irgendwas, ein Muster in meinem Leben und das ist ungerecht, ich weiß es eigentlich, ich sollte eigentlich Buße tun, aber was tue ich denn? Was tue ich jetzt? Wie kultiviere ich ein Leben der Gerechtigkeit? Ist doch die Frage, die uns alle beschäftigen sollte jetzt. Das erste ist, Tue Buße und bete. Tue Buße und bete. Das ist wichtig. Wir müssen lernen, Buße zu tun. Buße, wahre Umkehr. Anders denken. Dinge so sehen, wie sie sind. Sünde nicht relativieren. Nicht sagen, oh, ist ja nicht so schlimm. Oh Gott, du hast es sicher nicht so ernst gemeint hier. Das müssen wir anders verstehen. Nein, Buße tun. Ehrlich sein gegenüber sich selbst. Und beten. Beten auch immer nicht vergessen. Das Zweite, was ich euch ans Herz legen möchte, was ich übrigens selber auch tue, um in meinem Leben Gerechtigkeit zu kultivieren, lies und studiere das Wort Gottes. Wenn wir den Maßstab nicht kennen, dann wissen wir auch nicht, was wir tun sollen. Erstmal müssen wir beten und Buße tun, müssen wir uns Gedanken machen, dass wir uns ändern müssen, dass wir Veränderung brauchen. Aber dann muss ich Gottes Willen verstehen. Wir sollen, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene, nach dem sollen wir uns ausstrecken. Wir sollen weise sein, heißt es in Epheser 5. Wir sollen sein Wort intensiv und gewissenhaft lesen, weil darin finden wir Gottes gerechtes Wesen. Wir finden seine Gerechtigkeit, wir finden seinen Maßstab. Daran erkennen wir dann plötzlich, was wir tun sollen. Als dritter Punkt, korrigiere falsche Ansichten. Korrigiere falsche Ansichten. Überprüfe dich, wo du menschliches Gerechtigkeitsempfinden in deinem Leben kultiviert hast. Wo du Philosophien übernommen hast von den heutigen Gnostikern, den Philosophen, den Psychologen, den Humanisten. Wo hast du solche Denkweisen übernommen, die falsch sind, ein falsches Verständnis von Gerechtigkeit geben und dann eben anfängst, das Wort Gottes zu relativieren und sagen, das meint er nicht so, wie es hier steht. Korrigiere falsche Ansichten. Das tun wir natürlich auch, indem wir unsere Gedanken gefangen nehmen, uns unter das Wort unterordnen und sagen, Herr, du hast recht, ich habe Unrecht, ich habe es falsch verstanden, ich habe es bis jetzt nicht verstanden. Wenn ich etwas nicht verstehe, suche ich den Fehler bei mir, dann sage ich nicht, Gottes Wort ist unklar. Dann sage ich, Gottes Wort ist klar, ich verstehe es bloß nicht, ich habe noch zu wenig studiert, ich habe noch zu wenig darüber nachgedacht. Oft sind wir einfach auch faul, müssen wir zugeben. Oft nehmen wir uns nicht die Zeit und denken, wir haben keine Zeit, aber Zeit zum Fußball gucken haben wir auch. Oder andere Dinge zu tun. Ja? Ist nicht falsch, Fußball zu gucken. Versteht mich nicht falsch jetzt hier. Das nächste ist, tue es im Bewusstsein, bestens ausgerüstet zu sein. Wir haben den Geist Gottes. Wir haben das Wort Gottes, wenn wir es lesen. Dann haben wir auch das Reden Gottes zu uns. Wir haben alles, was wir brauchen. 2. Petrus 1, Vers 3. Könnt ihr euch aufschreiben. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein gottseliges, um ein gerechtes Leben zu führen. Es liegt nicht an Gott. Es liegt an uns, wenn wir es nicht tun. Es ist unsere Aufgabe. Wenn wir Christen sind. Wenn wir keine Christen sind, dann ist es was anderes. Dann verwundert mich nicht, wenn ihr nicht gerecht leben könnt, weil dann habt ihr die Kraft nicht. Dann fehlt euch der Heilige Geist. Dann müssen wir erstmal Buße tun, müssen wir erstmal errettet werden. Und dies ist vielleicht auch die erste Frage, die man sich stellt. Bin ich wirklich ein Christ? Gehöre ich wirklich dazu? Weil dann ist das natürlich ein Riesenkrampf, wenn ich versuche, gerecht zu leben, nach dem Wort Gottes zu leben und der Geist Gottes wohnt nicht in mir. Das ist fast unmöglich. Das macht uns krank. Das macht uns fertig. Und wenn solche Leute dann Depressionen haben und solche Dinge, verwundert mich gar nichts. Das ist logisch. Jemand, der Sünder ist von Natur aus, versucht Gottes Wort zu leben, das ist eine absolute verzweifelte, unmögliche Mission, das zu tun. Er muss wiedergeboren sein. Und selbst als Wiedergeborener wissen wir, ist es immer noch manchmal nicht so einfach. Aber auch wenn wir das wissen, dass wir bestens ausgerüstet sind, ist der nächste Punkt, tue es im Bewusstsein, dass es trotzdem nicht von selbst geht. Ja, nicht so im Sinne von, naja, das geht schon alles, der Herr muss mich verändern. Nein, Disziplin ist Arbeit. Gott hat uns alles geschenkt, jetzt sind wir am Drücker, jetzt sind wir aufgefordert. 1. Korinther 9, 27, persönliche Gerechtigkeit in Disziplin zu üben. Nehmt euch etwas vor. Eine Sache vielleicht, nicht 27 gleichzeitig, eine Sache, wo ihr seht, hier muss was geändert werden in meinem Leben und das will ich jetzt tun. Nicht alles gleichzeitig, sondern eine Sache sich vornehmen und diese wirklich versuchen, ganz diszipliniert, unter Gebet, mit dem Wort Gottes aus dem eigenen Leben auszuschaffen. Und der letzte Tipp oder der letzte Ratschlag ist, tue es. Das hört sich blöd an, aber ihr wisst, vielleicht des Teufels liebstes Möbelstück, das ist die lange Bank. Ja? Schiebe es nicht heraus. Wenn du etwas siehst in deinem Leben, was Ungerechtigkeit und Sünde ist, schiebe es nicht. Sag nicht, ja, da kann ich mich dann noch drum kümmern in ein paar Jahren. Erst komm an. Nein, tue es. Ändere es. Du hast die Kraft. Gehe Situationen der Versuchung aus dem Weg. Lerne Bibelverse auswendig, das kann auch helfen. Denke dir Strategien aus, ist nicht falsch zu überlegen, na, dann gehe ich halt da und da nicht mehr hin, wenn mich das immer zur Sünde verführt. Oder was weiß ich, das ist nicht falsch, das ist weise, das zu tun. Möge der Herr uns helfen, diese Dinge umzusetzen in unserem Leben. Und ich persönlich wurde auch sehr, sehr herausgefordert, hier einmal mehr, durch das Studium dieses Verses. Und ihr seht, ich habe wirklich lange, lange auch Wortstudien gemacht. Die Frage uns selbst zu stellen, bin ich wirklich ein Heuchler oder bin ich ein Christ? Und lasst uns jetzt einfach noch gemeinsam im Gebet schließen.